Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtisch, Phrase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Yannick, wie geht's dir?
Ach, Nico, jede Woche die gleiche Frage. Mir geht's sehr gut. Ich hatte ein entspanntes Wochenende hinter mir.
Ja?
Ich war am Sonntag bei dem großen Basketballspiel. Die Hamburg Towers hatten den FC Bayern zu Gast in der Barclaycard Arena.
Ja.
Und da war ich am Start. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr nices Event. Hat Spaß gemacht.
Sehr schön. Freut mich zu hören. Vor allen Dingen, dass das quasi eine Zukunftsreise von dir war.
So. Direkt in der Rolle gewesen.
Ja, aber finde ich sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Ich mache sie direkt wieder kaputt. Wir nehmen nämlich ein bisschen früher auf, weil ich nämlich jetzt gerade, während ihr das hört, im Urlaub bin und einfach mal ein paar Tage versuche abzuspannen und so wenig Handy wie möglich, was schwierig sein wird, aber wenigstens keine Podcasts aufnehmen kann. Und deshalb sitzen wir heute ein paar Tage früher hier. Aber du hast eine sehr gute Runde zusammengestellt für ein Thema, das mit dem wir ja auch schon in den letzten Jahren schon ein bisschen intensiver, enger wieder in Kontakt gekommen sind, wo wir uns alle sehr darauf freuen, dass es auch dieses Jahr wieder so ist und was unbedingt mal schon mal so früh wie möglich besprochen werden sollte, was denn da los ist. Und das hast du heute auch vor. Deswegen erzähl mal, wer hier ist.
Yes, ja, um es direkt vorwegzunehmen, es wird diese Folge um die Tape-Fabrik gehen und deswegen haben wir aus dem Team der Tape-Fabrik Alexa dabei. Sie kümmert sich um Kooperation, Sponsoring und die allgemeine Weiterentwicklung des Festivals. Es ist eine Stammtisch-Premiere, also herzlich willkommen, Alexa.
Moini.
Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Wie ist es, bei der Tape-Fabrik zu arbeiten?
Es macht sehr, sehr viel Spaß. Also es ist ja quasi auch so ein Herzensprojekt. Es passiert ja alles so nebenbei. Wir sind ja die meiste Zeit auch in unseren Hauptberufen unterwegs. Und deswegen ist es einfach immer mega, mega schön, wie wir immer alle das, was wir dann da so schaffen, nebenbei zu unseren 1000 anderen Projekten, die wir noch nebenbei haben. Und das ist einfach nur mega toll und macht super viel Spaß.
Sehr gut. So soll es sein. Das möchten die anderen Menschen rund um die Tape-Fabrik genauso hören. Und es merkt man ja auch, wenn man drin steckt und dann mitbekommt, was für Liebe das Ganze gemacht wird. Der zweite Gast steckt auch sehr viel Liebe und Energie rein, ne?
Auf jeden Fall. Auf Social Media wird er als Ehrengast der Tape-Fabrik angekündigt. Er hat letztes Jahr die Mainstage gehostet, wird das dieses Jahr genauso tun. Aber on top spielt er auch noch eine eigene Album-Release-Show. Das wird bestimmt auch sehr, sehr nice. Galf, herzlich willkommen im Stammtisch.
Servus zusammen. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Welche Verbindung oder was ist das Erste, was dir einfällt, wenn du an die Tape-Fabrik denkst? Machen wir es mal so rum.
Family. Das Family Reunion. Das ist auch so ein bisschen für mich gefühlt der letzte Ort, wo alle zusammenkommen, ja. Bis vor ein paar Jahren gab es ja noch Hip-Hop-Camp, was einen ähnlichen Charakter hatte, noch mit internationaler Familie, das kennt ihr auch, das weiß ich. Und jetzt ist es eigentlich nur die Tape-Fabrik, wo, sage ich mal, in der Größenordnung es um die Essenz der Underground-Hip-Hop-Culture geht, ja.
Ja. Das ist die harte, aber bittere Realität, aber deswegen auch so wichtiger und schöner, wenn alle dazu beitragen, dass es weiterleben kann. Dem Hip-Hop-Camp geht es insofern ja nicht so gut, weil das durch verschiedene Gründe ja für den letzten 2 Jahren oder mit Corona quasi ja, im Prinzip von der Bildfläche verschwunden ist, aber es da immer den verzweifelten Kampf gibt, nochmal wieder auf die Karte zu kommen. Das ist aber international gesehen. Wir sind hier bei uns in Deutschland und der deutschen Hip-Hop-Szene hier heute thematisch verwurzelt. Und damit dann aber auch einer Frage, die du mit Redaktion zusammen, Janne, gearbeitet hast, die wir dann trotzdem heute mal schon mal anklingen lassen wollen, auch wenn ihr da draußen wahrscheinlich noch nicht so auf Festival-Modus seid. Aber vielleicht werdet ihr es nach dieser Folge.
Ich wollte gerade sagen, also noch sind es ja ein paar Tage bis zur Tape-Fabrik am 7., 8. Juni dieses Jahr, aber es geht dann ja doch immer schneller, als man denkt, jetzt so, wo der Frühling losgeht. Die Leute kommen so aus ihren Höhlen gekrochen, das Leben geht wieder los, deswegen schneller als man denkt und auf einmal ist Tape-Fabrik. Wir machen es relativ kurz und knackig diese Woche. Was geht 2024 auf der größten Jam des Landes? Das fragen wir uns. Was hat die Tape-Fabrik dieses Jahr vor? Was erwartet uns da? Warum wird es so geil wie letztes Jahr oder sogar noch besser? Darüber reden wir diese Folge.
Ja, Alexa, das ist dein Job jetzt, ne?
Ja, ist meiner. Ja, ne? Ich habe auch gerade, gut, jetzt muss ich richtig abliefern. Also, wir haben wieder in unser Booking natürlich das Beste reingesteckt und das Herzblut. Wir haben ja auch tatsächlich schon das komplette Line-Up für den Samstag draußen. Das kam auch wieder richtig, richtig gut an. Meine persönlichen Highlights sind dann natürlich auch, also ich freue mich mega auf Papke und Sportler, weil natürlich auch, ich bin ja eigentlich, also ich wohne in Berlin und verbinde das da auch natürlich immer damit. Rocco Weißensee wird natürlich auch ein richtiger Banger. Um nur mal so ein paar Highlights zu nennen, meine persönlichen Highlights. Dann haben wir natürlich auch wieder Rahmenprogramm geschaffen. Wir werden ja dieses Jahr auch den Vormittag, sage ich mal, in so einem Convention-Rahmen machen. Das ist das allererste Mal, dass wir wirklich so abseits vom musikalischen Programm auch noch ein bisschen was für die Culture machen, sage ich mal. Da gibt's Workshops, Panels, Podcasts, alles so im kulturellen, politischen, musikwirtschaftlichen Bereich, alles, was auch natürlich, ne, mit Hip-Hop zu tun hat. Und ja, das mal so kurz Wrap-Up-mäßig. Da seid ihr ja auch, was das Rahmenprogramm angeht, mit der Backspin ja auch fleißig mit dabei, mit uns zusammen da was Geiles auf die Beine zu stellen. Genau, ja.
Das klingt vielversprechend, finde ich auf jeden Fall. Also ich glaube, mein persönlich, ich finde es schwer, in dem Line-Up ein Highlight zu picken. Aber ich glaube, ich würde mich jetzt mal ganz subjektiv für Jace und Dexter entscheiden. Haben natürlich mit Jace, er war ja Teil der Redaktion, wir haben da letztens was zum Album gedreht. Ich freue mich einfach drauf, das mal live zu sehen.
Man könnte meinen, du bist da persönlich voreingenommen.
Ja, vielleicht ein bisschen. Aber es soll natürlich auch die anderen überhaupt nicht diskreditieren. Ich habe Bock auf alle Auftritte, die hier stattfinden werden.
Ja, sehr, da bin ich auf jeden Fall auch gespannt live. Ich habe von einigen gehört, die ja hier auf der Release-Party in Hamburg ja waren. Und alle sind auch nur am Schwärmen gewesen. Von daher fühle ich das auf jeden Fall und bin auch sehr gespannt, wie das live sich anfühlt.
Ja, aber dann lass uns noch mal einen Satz hinterherbringen. Jetzt hast du ein bisschen ein paar Namen genannt, für die, die keinen Überblick darüber haben. Line-Up zusammengestellt. Und die Idee dahinter. Kannst du aus Tapefabrik-Sicht mal so ein bisschen beschreiben, warum Werder dieses Jahr spielt?
Ja, also wir haben ja eh immer den Ansatz, dass wir sagen, ne, wir wollen da auch Diversität mit reinbringen. Und wir wollen auch den Leuten quasi, sag ich mal, auch eine Bühne bieten, die einfach in dem ganzen Festivalmarkt super untergehen, also gerade im Untergrund fast ja gar nicht irgendwie stattfinden können auf Splashs dieser Welt, sage ich jetzt mal. Und wir versuchen natürlich da auch immer so ein bisschen dieses Oldschoolige mit dem Newschooligen zu verbinden, also für die Fans einfach auch eine gute Mischung zu finden. Und ich glaube, das haben wir dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder geschafft. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt.
Geil, du bist ja auch Teil davon, ne? Wie wichtig ist das, auf der Tapefabrik aufzutreten?
Also sehr wichtig. Hast du mich angesprochen?
Ja, ja, genau. Ja, ja.
Habe ich richtig verstanden. Gut. Sehr wichtig. Es ist tatsächlich eben der Ort, an dem wir alle verteilten Underground-Heads vereint bekommen. Und dadurch wirkt das immer wie so ein Multiplikator. Also heißt ja nicht umsonst so die größte Jam des Landes. Und genau so ist es auch. Das heißt auch, ein Artist wie ich, der quasi im ganzen Raum verteilt eine Followerschaft hat, die jetzt aber eben nicht den Rahmen sprengt, kann dort mal vor allen versammelt auftreten und so weiter. Und mit der Tapefabrik im Speziellen verbinde ich dann natürlich eine große Geschichte, weil das eben von Anfang an, ich war eben von Anfang an dabei und auch als bei mir losging, ging es mit der Tapefabrik los. Und dementsprechend ist das immer ist es eine Möglichkeit, dieses Momentum einfach immer weiter fortzutragen. Ja?
Es ist ja dann aber auch, und das ist halt total interessant, ein sich wiederkehrendes Line-Up. Und jetzt sind wir da draußen in einer so wilden Welt, in der jedes Festival darum kämpfen muss, Highlight nach Highlight zu liefern und Menschen damit zu kriegen, dass sie ihnen krasse Künstler präsentieren und ein krasses Umfeld. Ich habe das Gefühl, die Tapefabrik geht ganz bewusst den Weg andersherum. Und es scheint genau deshalb zu funktionieren, Alexa, oder? Was würdest du sagen?
Ja, ich glaube aber auch, dass wir natürlich auch ein ganz anderes Publikum ansprechen, wie jetzt, sage ich mal, Splash. Es ist immer Splash immer so der Vergleichswert. weil ja quasi, man möchte ja dieses Familientreffen und es gibt ja auch, ne, man chillt einfach zusammen, ob man jetzt Besucherin ist oder Artist, und da ist, glaube ich, ein ganz anderer Anspruch da, und wir werden ja auch oft, also in den Kommentaren dann auch gefragt, zum Beispiel jetzt auch bei Rocco Weißen See, wie oft wir in den letzten Jahren Kommentare bekommen haben, wann bucht ihr den endlich mal, so, und dieses Jahr haben wir es endlich geschafft, so dass, ja, Rocco Weißen See, glaube ich, würde auf dem Splash auch gar nicht funktionieren, so, weil die Leute da gar nicht aware dafür sind, so, und deswegen, ja, glaube ich, dass wir da einfach auch schon mit unserer ganzen Community einen ganz anderen Ansatz fahren.
Ich würde da mal noch kurz einhaken. Wir haben letztes Jahr diesen Contest gehabt, ja, wo Artists Beitrag leisten konnten und damit sich die Chance erspielen, auf der Tapefabrik live auftreten zu dürfen. Und der hat ja, genau das, was Alexa jetzt angesprochen hat, perfekt wiedergegeben. Also wir haben einen enormen Anteil von selbstaktiven Künstlern im Publikum. Also es ist einfach dieser Jam-Charakter, der ist nicht von ungefähr. Ich weiß nicht, helfen wir mal auf die Sprünge, aber das waren doch über 500 Leute, ja, die da mitgemacht haben bei einem fucking Contest.
Ja. Also und das war ja auch nur der Rap-Contest. Ne? Wir haben ja dann auch immer noch den Beat-Contest. Da hatten wir letztes Jahr, glaube ich, auch um die 200 Einsendungen, und dann haben wir auch noch den Sketch-Contest. So, also, und wir haben immer Leute, die da am Start sind, und immer super viel richtig guten Content, der da auch eingesendet wird. Und ja, das stimmt, was Galf sagt, so dass wir da ja einfach auch in der Community selbst einfach auch aktive Leute haben, die sich in dem ganzen Kosmos bewegen.
Contest gibt es ja dieses Jahr auch wieder. Ich meine, ja, da könnt ihr, solange man denn schon jetzt drüber reden kann, auch gerne nochmal was zu sagen. Das wird auf jeden Fall auch wieder geil. Aber dann hast du es ja eben auch schon angesprochen, gibt es ja dieses Jahr zum ersten Mal die Convention. Nimm uns da gerne nochmal ein bisschen mit, so was genau geplant ist, was ist die Intention dahinter, und warum macht ihr das überhaupt? Also was ist die Idee dahinter, quasi das Festival jetzt so nochmal zu erweitern, um das Rahmenprogramm?
Naja, wir sind schon seit einigen Jahren daran zu überlegen, wie kann man quasi noch mehr einen Mehrwert schaffen, weil einfach auch aus dem politischen Aspekt auch raus, aus dem kulturellen Aspekt, einfach ein Rahmenprogramm zu schaffen, wo man auch nochmal untereinander sprechen kann. Weil wie wir eben auch schon gesagt haben, wir haben ja einfach auch, die Community sind ja quasi alles Akteure und Akteurinnen in der Szene drin. Und dann sind wir eben auf diesen Convention-Charakter gekommen und haben einfach dort gesagt, okay, wir schaffen einfach nochmal einen Platz für einen Austausch, informativen Austausch, aber auch einen Austausch untereinander über Themen, die einfach gerade uns alle wahrscheinlich auch beschäftigen in der Szene, und ja, schaffen da, wie gesagt, einfach nochmal eine Plattform, weil wir ja das Klassentreffen sind, wo wir alle zusammenbekommen, und schaffen einfach für alle Beteiligten einen Mehrwert. So, das war so ein bisschen der Gedanke, der Community-Gedanke dahinter.
Ja, ist ja auf jeden Fall eine schöne Erweiterung und fast Pflichtprogramm, wenn du eine Jam 2024, also wenn du die ich formuliere es mal so, die Definition einer Jam neu definieren willst, das ist scheiße gesagt. Ihr wisst, was ich meine. dann braucht es diese Add-ons, glaube ich, weil nur Musik, das vielleicht überholt sich das ein kleines bisschen, und wenn das Line-Up sich dann auch wie ein Familientreffen anfühlt, soll es ja trotzdem auch jedes Jahr aufs Neue wieder die Menschen catchen. Wer dann natürlich helfen kann, ist der Host. Oder die Hostin. Und Emma übernimmt eine Bühne, habe ich gesehen zum Beispiel. Freue ich mich sehr drüber. Und Galf übernimmt mal wieder eine Bühne. So, hast du da besondere so Anforderungen an dich selber, dieser Rolle gerecht zu werden? Weil das mehr ist, als einfach nur jemanden anzusagen. Bist du wochenlang in der Vorbereitung? Oder machst du es Hip-Hop-mäßig mit
spontan
2 Minuten vorher auf den Zettel gucken, wer ist als nächstes dran?
Das Line-Up schaue ich mir natürlich an. Und falls es dann vorkommt, dass ich Leute nicht kenne, schaue ich mir die natürlich im Vorfeld noch an. Aber sonst ist das natürlich mein natürliches Habitat, die Bühne. Ich bin ja, komme ja auch aus der Improvisation auf die Bühne in sehr jungen Jahren. Und das mit dem Hosten ist ja, da sind die Leute auf mich zugekommen. Und das ist für mich eine schöne Abwechslung. Ja, in der Zeit gewesen, wo ich sehr viele Shows immer gespielt habe. Und da brauche ich mir nicht viel vorbereiten. Ich nehme ja auch den Moment mit, darum geht es ja auch in den Pausen. Ich nehme die Leute im Publikum mit. Es sind ja auch immer ganz viele Leute da, die sehr laut sind und unbedingt gesehen werden wollen. Und dann kann man lieber spontan mit dem Publikum intervenieren und somit auch die Stimmung im Raum heben, als jetzt hier ein vorgefertigtes Programm runterzuspulen. Dafür bin ich nicht da. Genau. Tapefabrik ist damals einmal auf mich zugekommen und danach haben sie mich, sagt man, inständig gebeten, das wieder zu machen und seitdem mache ich es auch wieder.
Aber das merkt man ja auch, das ist ja auch, ne, dass du das einfach auch aus dem Bauchgefühl raus machst und das ist ja quasi auch, was ja auch wieder so zu uns passt, so wir brauchen nichts Einstudiertes, sondern einfach nur die wahre Liebe und das merkt man ja auch so und ja, das kommt ja dann auch an, ne?
Von Anfang an dabei. Das heißt, da ist jetzt auch nichts. Also ich fühle mich da zu Hause. Ich kenne auch so viele Leute aus dem Team. Also du bist ja später ins Team gekommen, aber wir kennen uns ja auch schon.
Ja, Mann. Ewig.
Aus der Stuttgarter Zeit. Ja. Das ist wie so, man kommt gar nicht raus aus dem... bei der Tapefabrik laufen ganz, ganz viele Fäden meines Lebens zusammen. Das ist völlig verrückt, ne?
Quasi hat die Tapefabrik dich einmal, lässt sie dich nicht mehr los. Du bist im Netz gefangen.
Wenn du so möchtest, ja. Es gab ja diesen einen Kipppunkt. Es gab ja gleich am Anfang, relativ früh in der Zeit der Tapefabrik, die Frage, findet es nochmal statt oder nicht? Und da hat sich dann gleich der harte Kern rauskristallisiert, weil wir wurden dann alle gefragt, ob wir dieses Benefizjahr mitmachen in Berlin, glaube ich, oder das danach. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Ich glaube, es war in Berlin, ja.
In Berlin, genau. Und man ist immer noch dabei. Das prägt, das schweißt ja auch zusammen, sowas. Die Leute sind dir dankbar. Und du bist den Leuten dankbar, ja.
Das macht es natürlich, wenn man Host ist, schwieriger, dann auch noch selber auf der eigenen Veranstaltung aufzutreten. Es sei denn, es ist die Tapefabrik, die das möglich macht. Die Frage, die ich habe, aber du, hättest du Bock, dich auch noch selber anzumoderieren? Nee, ne?
Das mache ich den ganzen Tag. Ja. Den ganzen Tag. Und vergesst nicht, Leute, wann ist meine Primetime?
Ja, aber du wirst nicht Hauptbühne, aber du wirst auf einer anderen Bühne deinen Release spielen oder wirst auf der Hauptbühne? Wirst du dich selber anmoderieren?
Ich glaube, ich werde mich wieder selbst anmoderieren.
Stark. Ja. Stark.
Ja, und das habe ich mir auch zumindest verdient.
Ja, wollte ich gerade sagen. Was hast du vor?
Ich werde eine Release-Show spielen. Ich werde ein Album veröffentlichen. Ich muss ja jetzt kurz hier verraten, dass ihr sehr spontan mit mir gewesen seid. Deswegen konnte ich mich nicht absprechen, mit dem ich das Album gemacht habe und werde es wohl nicht sagen können jetzt.
Ja.
So schnell.
Das ist fair, sei denn, du möchtest hier in den News announcen.
Genau. Nee, aber es wird auf jeden Fall ein Album geben mit jemandem, der auch sehr gut mit der Tapefabrik und eng mit der Tapefabrik zusammenarbeitet seit Jahren. Und das werden wir dann auf der Tapefabrik präsentieren. Es wird sehr schön.
Ja, also es scheint dann auch immer noch wieder ein besonderer Ort zu sein für solche Dinge. Alexa, ist es auch genau diesen Vibe, den du auch selber an diesem Festival so liebst?
Ja, total. Also es ist dadurch, ich bin jetzt, glaube ich, seit 4 Jahren oder so am Start und davor war ich natürlich selbst auch öfters auf der Tapefabrik, habe also quasi so diesen Fan-Einblick und jetzt aber auch so wie, ne, man arbeitet das ganze Jahr da dran, an diesem Projekt und ich habe es ja am Anfang schon gesagt, wir machen das alle nebenbei, wir verdienen ja kein Geld daran, so, wir machen das einfach aus purem Herzen und stecken da wirklich sehr viel Arbeit rein und es ist einfach immer wieder schön, wenn dann das Festival stattfindet, alles funktioniert und alles läuft und man einfach nur noch ein glückliches Gesicht da sieht, egal ob das jetzt Teamies sind, ob das die Fans sind oder die Artists vor Ort. Das ist einfach, also gibt's keine Worte für eigentlich, das, was man da dann so empfindet in dem Moment.
Ey, das muss ich auch gerade an der Stelle nochmal sagen. Wir machen ja relativ viel mit euch in dieser Medienpartnerschaft und so weiter und so fort. Und das merke ich halt auch immer so. Also ich meine, für Daniel und mich, wir aus dem Team machen das ja hauptverantwortlich, ist es halt, das ist unser Job. So, wir sitzen den ganzen Tag hier im Backspin-Büro und kümmern uns unter anderem um die Tapefabrik und machen halt irgendwelche Hip-Hop-Sachen. Und ihr macht es halt alle irgendwie so gefühlt nach Feierabend nochmal obendrauf. Das finde ich echt, ich vergesse das auch manchmal wirklich, wenn man so in der Kommunikation mit euch ist, dass es einfach fühlt sich so, ja, einfach so normal an irgendwie. Deswegen wirklich großen Respekt davor. Das kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug einschätzen. So das ganze Team, was ihr da alle so abreißt. Sehr, sehr stark.
Gebe ich weiter.
Grüße gehen raus auf das ganze Team.
Kannst du auch. Jetzt eine Frage, die ich trotzdem noch hätte, und das kann so ein bisschen Überleitung sein, auch zu deinem Thema. Das Geif da spielt, ist klar, weil der hat den Laden im Griff. Und bei dem einen oder anderen Künstler oder Künstlerin kann ich mir das auch immer sehr gut vorstellen. Wenn da mal was Neues dazu kommt, kollektiv bei euch im Haus, wie entscheidet ihr darüber? Weil am Ende des Tages ist es ja, glaube ich, ein schmaler Grat aus. Du hast ein Festival, das für bestimmte Werte steht, und du hast ein Festival, das Tickets verkaufen muss.
Ja, es ist sehr, sehr schwierig. Wir versuchen da einfach allem gerecht zu werden, was natürlich oftmals auch im Team dann zu Diskussionen führt oder zu Gesprächen, und wir dann einfach den besten Mittelweg fahren. So. Und ich glaube auch mittlerweile, also klar, wir müssen uns irgendwie refinanzieren, aber bei uns steht halt wirklich eigentlich immer dieser Familientreff, Good Feelings Ding im Mittelpunkt und eben nicht so dieses, okay, wir müssen jetzt irgendwie Tickets verkaufen, wir müssen unbedingt ausverkauft gehen. Also natürlich ist das schön und würden wir uns freuen, also kauft Tickets. Aber ja, wie gesagt, das ist nicht unser Ziel oder auch nicht, also ja, da wollen wir nicht hin, sondern wir wollen ein schönes Festival schaffen, eine gute Zeit für alle und halt auch, wie gesagt, einfach auch Künstler und Künstlerinnen eine Bühne bieten, die es halt dann vielleicht nicht hätten auf größeren Festivals, weil sie halt komplett untergehen auch.
Trotzdem ist es ja ein total wichtiger und schwieriger Punkt, ne? Da, also weil wenn es nicht genug Leute gibt, die Tickets kaufen, dann gibt es irgendwann keine Tapefabrik mehr.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob wir an den Punkt überhaupt kommen, weil was Geif ja auch sagt, es ist einfach auch so ein Zusammenkommen und Leute, glaube ich, einfach so Supporter seit Tag 1 sind oder Supporterinnen und und deswegen, also, glaube ich, auch oft einfach mal kommen so. Und klar, dieses Line-Up ist immer so, ist da, aber ich glaube, dieser Familiengedanke ist einfach das, was so zusammenschweißt und dann auch die Leute motiviert zu kommen.
Ich glaube, die Tapefabrik hat das brutal gut hinbekommen, auch also von Generation zu Generation weiterzugehen. Also wenn man sich das Line-Up jetzt anschaut und dann das Line-Up, wo ich quasi als Anfang oder Mitte 20-Jähriger zum ersten Mal dabei war, ja, da ist enorm viel Veränderung drin. Und wenn ich mir das Publikum anschaue, letztes Jahr, gerade durch die Corona-Pause und so weiter danach, da ist ja ein enormer Sprung passiert, und trotzdem sind die alle da und sie werden ja auch, also die Aufgabe der Tapefabrik ist nicht, das Publikum zu bedienen, da draußen, mit dem, was alle anderen machen, sondern die Tapefabrik fängt genau dort an, wo alles andere aufhört. Und das ist auch, das bedeutet, der Aufgabe der Tapefabrik ist auch, die Leute mitzuerziehen. Und die kommen vielleicht zum ersten Mal durch ihren persönlichen Highlight-Act gelockt, und dann kriegen die aber dadurch erstmal die Möglichkeit zu sehen, was alles geht und wie viele aktive Leute da sind und was auch einfach, ich sag mal, festivaltechnisch möglich ist. Ja? Und dementsprechend muss sie sich da keine Sorgen machen. Das ist natürlich im Hintertürchen, das stelle ich mir um, da bin ich ja zum Glück raus, bin ich ja fein raus. Aber diese Diskussion darum, wer spielt, wer nicht, das muss ja unglaublich schwierig sein, in dem Fall, weil es auch so ein Kollektiv ist. Allerdings glaube ich, dass die Tapefabrik sich darum eben keine Sorgen machen muss, sondern einfach diesen Mittelweg, also einfach diese Balance fein halten muss. Und wenn sie das macht, praktisch immer laufen kann, ja. Und genau. Also ich glaube, die ist ja schon auf dem richtigen Weg, definitiv.
Alexa, du hast ja ein Thema mitgebracht, das ja quasi auch eines der ist, was das derer ist, die Künstler heute umtreibt und sicherlich auch ein Problem für sie darstellt. Und wie wir jetzt ja gelernt haben, aber kein Hindernisgrund ist, beim Tapefabrik-Festival stattzufinden. Trotzdem ist es ein allgegenwärtiges Problem. Worüber möchtest du reden?
Genau. Ich habe das Thema mitgebracht, Playlistenplatzierungen heutzutage und deren Stellenwert und Relevanz, auch aus dem Aspekt, dass ich da hauptberuflich auch arbeite im Musikvertrieb und es halt auch tagtäglich mitbekomme, wie eben darum gekämpft wird, sage ich mal, in den größeren Playlisten stattzufinden, gerade wenn man eben auch Newcomer ist oder auch einfach, sage ich jetzt mal, Untergrundartist, wie man den einen oder anderen bei uns auch findet. Und ich find's super schwierig, weil der Stellenwert und die Relevanz ist, glaube ich, immer noch sehr hoch bei den Künstlern und Künstlerinnen. Und da wollte ich einfach auch mal so in Richtung Galf, wie er das auch aus Artist-Sicht sieht, wie es auch für ihn persönlich ist, weil ich persönlich zum Beispiel finde mittlerweile, ich höre gar keine Playlisten, so, ne? Also ich guck da zwar rein, so, weil es einfach so mein Business auch tagtäglich ist, aber ich habe noch nie irgendwie eine Playlist ablaufen lassen. So, ich guck so in meinen Release-Radar, was ist gerade neu rausgekommen. Oder meistens weiß man ja auch, ne, von so seinen Musikgeschmack, wo jetzt heute mal was rauskommt oder so. Aber ja, wie siehst du das, Galf? Also wie ist das für dich, wenn du irgendwie so released? Oder wie nimmst du das auch wahr in deinem Umfeld?
Ah, jetzt, da hast du ja ein tolles Thema ausgesetzt. Da hast du ja ein Top-Thema. Ich habe ja letztes Jahr als einziges Release, ich sage jetzt bewusst einziges, weil ich ja gerne mal zwei Sachen pro Jahr, zwei größere Projekte release. Ich habe ja 2022 ein für mich sehr perfektionistisches Album rausgebracht, wo ich sehr viel Energie reingesteckt habe, wo mir alles sehr, sehr wichtig war, und dann war ich energetisch so raus, dass ich quasi ein Anti-Release gemacht habe. Auf der Tapefabrik in einer Cypher einen Part von diesem Projekt gedroppt habe, wo ich Spotify direkt an den Pranger hänge, also einfach oder einfach mal ausspreche, was das aus Artist-Business-Sicht bedeuten kann. Ja? Aber um jetzt deine Frage direkt zu beantworten, Playlisten für mich persönlich sind vollkommen irrelevant. Ich habe Releases gehabt, wo ich platziert wurde. Ich hatte Zeitpunkte, wo ich 200.000 monatliche Hörer hatte. Und ich habe jetzt, glaube ich, seit 2 Monaten bin ich bei zwischen 10.000 und 20.000. Und das hat bei mir einfach immer damit zu tun, mit wem arbeite ich zusammen, welches Label und wie gut kann das platzieren. Die Auswirkung, die das dann direkt auf, also am Ende auf mich hat, sei es A, den Geldbeutel oder B, den gefühlten Impact für Followerschaft, also wahre Fangemeinde, ist nicht relevant. Das ist jetzt mein spezifischer Fall. Ich kann nur für mich sprechen, ja. Aber die einzige Zahl, die von mir aussagekräftig ist, meiner Meinung nach, ist die tatsächliche Followerschaft auf Spotify. Also wie viele Leute followen mein Profil, wie viele Leute hören bewusst meine Musik. Dass ich in eine Playlist komme und ein Song 100.000 Mal gehört wird oder vielleicht 500.000 Mal, bedeutet für mich nicht, dass ich darauf basierend einen Mehrwert für meine Followerschaft gewinnen, weil es ist wahrscheinlich oft so, wie du es jetzt von deinem persönlichen Konsum hergeleitet hast. Die Leute hören, die vielleicht Playlisten mehr hören, werden vielleicht gar nicht so bewusst hin und followen nicht so bewusst. Wie jetzt jemand, der, sage ich mal, damit mehr Fokus rangeht und sagt, okay, ich picke mir die Art, die Musikwelt ist für mich wie so eine Fundgrube, eine Schatzgrube. Ich gehe durch Spotify durch, wie ich früher durch CD-Läden oder Plattenläden und digge mich da durch und suche mir meine Schätze. Und dazu kommt dann noch, dass ich ja quasi als Künstler sehr, sehr eh sehr eigen bin, sage ich mal, und als Mensch vom Charakter. Das heißt, ich habe mich davon freigemacht. Das ist auch nicht, ich bin auch nicht abhängig davon. Auch nicht finanziell, und deswegen kann es mir relativ wurscht sein. Und ich bin sehr froh, dass ich mich da rausziehen kann. Ja. Aber ich kann retrospektiv sagen, über die fast zehn Jahre, die ich jetzt damit rein gebuttert habe in diese digitale Welt, ja. Im Endeffekt war kein Unterschied spürbar, ob ich jetzt platziert war oder nicht, außer auf den Zahlen. Aber ich meine, wir müssen uns nicht vormachen, was dabei rumkommt am Ende finanziell.
Es ist auch ganz schön, was du auch gesagt hast, ne? So die reine Followerschaft, der, wo bei dir dann quasi auf Spotify beispielsweise dann auch Follow und klickt, ist ja dann quasi auch, genauso ist ja auch eine Kennzahl, wer kommt live, ne? Also wer ist bei den Live-Shows dabei und nicht wie viel Streams jetzt irgendwie auf einem Song hat, weil dadurch, dein Song kann jetzt irgendwie 1 Million Streams haben und trotzdem stehen nachher nur 10 Leute bei dir auf dem Konzert, so, ne? Das sind dann wirklich so deine wahren Fans, so, das stimmt, ja, das ist...
Genau. Ist natürlich besser, wenn man mehr Zahlen vorweisen kann, um sich zu vermarkten, wenn das jetzt das Ziel ist. Es fällt es dem Nico dann vielleicht einfacher, noch ein Format mit dem Galf zu machen, wenn er jetzt Modus Mio plötzlich ist. Könnte man direkt darüber ein Interview machen. Hey, wie kommt's? Aber das Schöne bei mir ist ja, ich habe ja vereinzelte Hardcore-Supporter, von denen ich auch gar nichts weiß. Und die sorgen manchmal dafür, dass ich trotzdem ein Spotlight hier und da kriege, wo man es vielleicht nicht erwartet. Und das ist dann umso, vielleicht mal, wie sagt man dazu? Es gibt ja noch viel krassere Bestätigung. Ja.
Das Gute ist bei uns ja, wir machen ausschließlich Interviews mit Modus Mio Coverplay-Künstlern. Das ist etwas, was Yannick dann in seiner Funktion als Head of Content, Chefredakteur, wie du es auch mal nennen willst, ja eh auch gnadenlos kalkulativ steuert.
Mein Job ist da relativ simpel. Einfach jede Woche gucken, wer auf dem Cover gelandet ist, Anfrage rausschicken und dann
war's. Zack, und direkt Interview raus. Und ich finde aber insofern das Thema, das du dabei hast, schon auch ganz spannend, weil das natürlich ein Painpoint ist, den jeder Künstler hat, wenn er nicht in der obersten Etage mitspielt, wo gut ausgecashed wird. Und es bringt mich immer zu dem gleichen Punkt, der auch medienseitig uns, zum Beispiel meinen Weg auch begleitet hat und uns als Medium immer wieder begleitet. Und die Frage, wie sehr du dich davon abhängig machst, was andere Plattformen mit dir machen. Denn ich glaube, du hast eben auch von Vermarktung gesprochen, Galf. Eigenvermarktung ist das Entscheidende. Wenn du eine gute Eigenvermarktung hast, und ich habe eine Culture Marketing Agentur gegründet gerade, ich muss in Marketing verfallen. Das gehört nun mal einfach dazu. Und wenn du das aber gut und schlau machst, auch als Künstler, und dazu geht es ja nicht darum, wie mit verkaufe ich das Produkt besser, sondern wie sorge ich dafür, dass mein eigener Kern, mein Markenkern eine höhere Wertigkeit bekommt. Wie schaffe ich es, dass Menschen mich sehen wollen, dass sie mir zuhören wollen, dass sie mich mitbekommen. Und dazu gehört natürlich einmal eine Qualität dessen, was du machst. Also, dass du damit Leute erreichst. Also wenn ich könnte noch so viele Rap-Alben machen, mir wird trotzdem keiner zuhören wollen. Das weiß ich. aber wenn man das macht, was man macht, gut macht, dann glaube ich, ist das der entscheidende Weg. Ich habe auch diesen Wahnsinn, den wir jetzt seit schon 6, 7, 8 Jahre haben mit Streaming, was natürlich das Konsumverhalten krass verändert hat, auch meins. So, ich bin da mittendrin und ich höre keine Alben mehr. Und das hängt nicht damit zu tun, dass ich keine Alben mag. Ich schätze das sehr, die Arbeit daran. Mein Alltag und die Automatismen meines Konsumverhaltens, wie es geleitet wird, führt dazu, dass ich kaum Zeit habe, ein Album zu hören. Also muss es andere Wege gehen, wie ich dahin komme, dass ich den Künstler oder die Künstlerin zu greifen kriege. Und ich finde, da ist alles da. Und dann sind wir wieder eher dabei, dass die große Welle der letzten 10 Jahre auch aus den ganzen Rap-Millionären, die es gegeben hat, und das Gefühl, denk mal drüber nach, wie auch es vor 10, 15 Jahren war, und wenn du angefangen hast, wie schwierig es war, deinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, Mucke mit dem Genre, kleinen Subgenre-Quatsch, den wir hier alle machen, damit Lebensunterhalt zu verdienen. Das war ein langer, hasseliger Weg. So. Und den baust du kontinuierlich dadurch auf, dass Leute, erst 50 Leute, dann 100 und irgendwann hoffentlich 2000 Leute deine Platte kaufen. So, und dass erst 100 und hoffentlich irgendwann 1000 Leute bei deinen Konzerten sind. Und wenn du das kontinuierlich verfolgst, glaube ich, dann bist du dabei. Und das gilt halt für einen Künstler ehrlicherweise genau wie für die Tapefabrik, ne? Also denn ich glaube, ihr müsst nicht, und das ist so der nächste Punkt, ihr verkauft keine Karten, weil ihr das geile Line-Up habt, obwohl ich wissen will, wer das Secret Act ist. Aber ja, genau.
Die Aufmerksamkeitsspanne, die spannenden Spannungsbogen noch ein bisschen aufrechterhalten, weißt du?
Ja, genau. Aber Fakt ist ja, und das finde ich total wichtig, und das hatte auch das Splash jahrelang in dieser Form. So, du hast eine Generation, mit der du gemeinsam etwas dir erbaust. Und das ist der Grund, warum man da hingeht. Und ich finde, es ist das Stärkste, was ein Festival schaffen kann. Und deswegen gehe ich und sind wir beim ganzen Team so gerne bei der Tapefabrik dabei. Das Line-Up ist egal. Weil ehrlicherweise am Ende sind sowieso alle da. So. Ja. Ob sie nun auf der Bühne stehen oder nicht, weil sie alle da sein wollen. Und wenn du das geschafft hast, dann hast du Werte geschaffen und die behalten dich am Leben.
Schön gesagt.
Ja.
Ich sollte was mit Quatschen machen, glaube ich.
Und mach mal einen Podcast.
Ja, ich glaube, ich mach mal einen Podcast. Ich versuche mich mal da dran. So. Was natürlich, und jetzt muss ich, die Überleitung ist so cheesy, wie du sein kannst, Geif, du hast auch ein Thema mitgebracht und du wolltest nicht erzählen, was es ist. Es hat den Grundbegriff technischer Fortschritt. Es ist ja schon das, die Klammer, an der man drinsteckt, ne? Und ich glaube, wenn die Tapefabrik eine Wahl hätte, würde sie sich wahrscheinlich zurück nach 1900 irgendwo wünschen, wo es wirklich noch um die klassische Jam ging, weil dann wären die Werte noch größer als in der heutigen schnelllebigen Zeit. Aber das ist nicht das, was dein Thema ist, ne, oder?
Nee, das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist tatsächlich einfach nur eine Frage, die mir vor 2 Wochen kam und ich seitdem, wenn ich mal eine Sekunde habe, mit jemandem zu sprechen, auch immer den Leuten stelle. Und dann kommen die verrücktesten Gespräche daraus. Das ist eigentlich eher so ein guter Einleiter für ein Gespräch. Technischer Fortschritt. Was glaubt ihr, wie lange dauert es noch, bis wir mit diesen ganzen Devices, die wir hier haben, also vor allem Smartphone und so weiter, beziehungsweise vielleicht geht es dann auch los wie beim Telefon, in der Lage sind, Gerüche zu transportieren?
Also, gute Frage.
Ich befasse mich derzeit sehr viel mit der Zukunft auf allen Ebenen.
Was ist denn das für eine Frage, Alter?
Ja, ich bin der Meinung, wir werden das noch miterleben, dass man, also ist auch schon vollkommen klar, für was die Jungs das nutzen werden. Ja? Also mein Bruder an dem Tag, an dem das Handy, das iPhone 50 rauskommt und man damit einen Geruch schicken kann, werde ich natürlich einen Furz von ihm im Chat haben. Aber das ist jetzt meine Frage in die Runde. Was glaubt ihr? Wie lange wird das dauern? Oder glaubt ihr vielleicht, ob es überhaupt möglich ist?
Ja, ich glaube schon. Ich meine, dadurch, dass es ja auch schon Geschmackskapseln gibt, die dir suggerieren, das Wasser schmeckt nach X, obwohl es noch nichts schmeckt, ist das alles nicht so weit entfernt. Ich bin, was diese ganzen Themen angeht, auch relativ desillusioniert. Ich habe gestern, und ich werde da nicht weiter im Detail drauf eingehen, aber bin auf Twitter X, da habe ich einfach mal den Spaß daran gehabt, so einem Verschwörungstheoretiker-Trottel hinterher zu laufen, weil sich einer damit seinem Gespräch beschäftigt hat das ein bisschen seziert, habe mir so ein paar kleine Sequenzen davon angehört und das alles, was er vorgeworfen hat und was er alles für Verschwörungen in der Welt sieht. Heiligsweg, das ging bis zu der Augenklappe von Olaf Scholz,
Oh Gott.
Es war stark. Früher habe ich sowas als Film geguckt, heute gibt es das im Real Life. Und da gab es auch so ein Rumgerassel über Chips und natürlich mit der Impfung, bam. Und ich komme aus einer Welt und auch aus der Konsumwelt, ich gucke alle diese Filme. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber dieser Film, wo du ein Armband hast, wo drauf steht, wie viel Zeit du noch zu leben hast, wo du dir genau die Minuten ablesen kannst. Ja. Ich gucke mir diese Filme an von, keine Ahnung, Blade Runner oder so, wo dein ganze Bude dir morgens dich weckt und dir Hallo sagt, dir deinen Kaffee vorbereitet, die Nachrichten zusammenstellt und dann rausgehen kannst, deine Credits und so. Und ich bin so drauf vorbereitet. Und dann gucke ich an mein iPhone und denke mir so, Bro, das ist scheißegal. Natürlich, so. Irgendwann wird hier unter der Haut irgendwo das Ding wird dann irgendwo hier sitzen, Sensor drauf. Ob ich das jetzt will oder nicht, das ist eine andere Frage. Ob ich das gut finde oder nicht, ist jetzt eine andere Frage. Aber it gonna happen. So. Und da ich ja sowieso der größte hier, ne, mit dem Ding rumlaufe, wie wir alle anderen auch, ist es, glaube ich, nur eine ganz logische Schlussfolgerung, dass irgendwann die VR-Brille kommt, dann kommt irgendwie der Geruch damit rein, gibt dem Ganzen noch 5 bis 10 Jahre und dann klingen die alten Menschen, die so viel Angst davor haben, wirklich wie verrückte alte Menschen, weil die junge Generation halt da reingelebt wurde, ob sie es nun will oder nicht. Deswegen, es wird kommen, ob das jetzt 1, 2, 5 oder 10 Jahre sagt, weiß ich nicht. Und wenn mir irgendeiner von euch einen Furz schickt, ne, dann blockt ihr euch.
Ja, safe. Also ich glaube auch technisch absolut machbar bald. Ja, mir stellt sich auch so die Frage der Sinnhaftigkeit, so wie Nico sagt. Also ich glaube, wenn es darum geht, Fürze über WhatsApp zu verschicken, so, dann wird da wahrscheinlich nicht so viel Energie reingesteckt werden, diese Technik voranzutreiben. Aber wenn man, wie du eben
das
sagst,
ist ja,
Nico,
das ist ja mit
so VR. Ja, aber wenn du so Richtung VR-Brillen und ne, in dieser anderen Welt unterwegs und das dann auch nicht nur irgendwie sehen, sondern auch noch riechen kannst, so dass darüber unterstützt wird, so safe wird das kommen. Also das macht ja absolut Sinn.
Valentins-Rufkarte mit Rosenduft. So.
Ja, ich habe da vorher, genau, bevor Galf die Frage gestellt hat, noch nie drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, macht es ja absolut Sinn, diese eine Ebene mehr da noch mit reinzubringen. Weil es ist ja einfach, das macht es ja alles noch echter, noch realer.
Ich habe den Joke jetzt vorhin weggenommen. Eigentlich ist es ja so, also der Geruchssinn erfüllt eine ganz besondere Rolle für uns Menschen. Und gerade was Erinnerung angeht, das könnt ihr alle nachvollziehen, ist der Geruch oft die Komponente, die sehr, sehr auf einer sehr, sehr tiefen Ebene wirkt. Also wir können uns Fotos von jemandem anschauen und haben dabei Gefühle, aber wenn wir gerade Leute, die uns eng sind und so weiter, riechen, wird das nochmal auf ein ganz anderes Level. Wir wissen, die Sinnhaftigkeit ist klar, in welche Richtung wird das gehen, aber wenn du jetzt überlegst, du könntest den Geruch einer Person zum Beispiel immer bewahren, ja, um dich an sie zu erinnern oder sowas. Ja?
Boah, das ist krass.
Der Geruch der Tape.
Wilde Gedankengänge.
Das wird jemand motivieren, sowas herzustellen, nicht einen Furz zu schicken. Aber wir werden es halt für die 14 nutzen. Das war also der Punkt. Ne?
Ja, aber so halt auch die Ex-Freundin oder den Ex-Freund geruchhaft kompensieren. Boah.
Nein, eher Leute, die du vielleicht, also deine Eltern oder so, wo du halt weißt,
in den das wird doch in alle Richtungen gehen. Das wird doch in alle Richtungen, genau wie es Dating oder Partnervermittlungsseiten gibt, wird es dann auch das geben. So, rette noch schnell eine Haarfaser von deinem Ex-Freund. Wir kompensieren mit einer KI-generierten Person, kannst du dann und auch riechen und dann hast du deinen Ex-Freund weiterhin bei dir oder deine Ex-Freundin, auch wenn du schon lange getrennt bist. Digga, das ist richtig Psycho hier gerade, was du da rausbauen kannst.
Also sollen wir jetzt secretly weitermachen und die ersten Business-Ideen aufschauen?
Ja, also ich habe eben gerade schon meinen Anwalt aktiviert. So. Ich will mal gucken, was ich da sichern kann. Irgendwas wird kommen.
You heard it here first.
So, Spaß. Aber ich stelle eine Gegenfrage. Wie zur Hölle kommst du darauf?
Ja.
Ja, so funktioniert mein Gehirn oder mein Wesen. Ich stelle mir immer wieder, also es kommt einfach. Weil früher dachte ich, es liegt am Kiffen, aber ich kiffe schon seit Jahren nicht mehr. Das ist alles da. Hör dir mal meine Alben an, bei der Alten vor allem. Da habe ich nur solche komischen Fragen und Hirnfürze im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, da kommt der Furz her, ne? Ja.
Da kommt der Furz her. Ich stelle meinem Geist erstmal keine Grenzen und lasse ihn mal sich selbst entwickeln.
Aber Alexa, sag mal, wie wird denn die Tape-Fabrik riechen?
Boah. Nach Gras.
Wild. Ich glaube, das kann man gar nicht in einem Geruch. Obwohl, vielleicht kann man auch damit so neue Gerüche schaffen. Das wäre auch noch eine
Ich rieche schon so ein bisschen natürlich Schweiß.
Ja, ich wollte auch gerade so Schweiß, aber auch Aerosol. Dadurch, dass wir mittlerweile auch draußen sind. Aerosol, genau. Das habe ich auch gerade so einen kleinen Flashback gerade.
Aber guck mal, da ist doch der Beweis dafür, es funktioniert.
Ja.
Es funktioniert. Und wie riecht das Backstage-Büro, Yannick?
Ja, einmal bitte Tür aufmachen, durchlüften.
Das Gute ist, ich kann es ja fragen, weil ich bin ja zu selten hier, weil das ist ja jetzt quasi dein Selbstdest, den du jetzt gerade gemacht hast.
Ja, was sollen wir machen? Wir sitzen halt im Souterrain, ne? Die Luft steht halt hier. Ja. So. Und hier wird hart gearbeitet. Hier rauchen die Köpfe.
Schweiß raus.
Schweiß tropft auch von der Decke, wa?
So, ja. Genau.
Nicht nur auf der Tape-Fabrik.
Das habe ich hier ehrlicherweise noch nie gesehen. Ich weiß nicht warum, dass hier Schweiß von der Decke tropft.
Ja, weil du nie da bist, Nico.
Ja? Netter Versuch. Also nach wie vor, also ich finde es eine ziemlich absurde absurde Frage, die du hier stellst, Max, aber ich glaube, ähnlich absurd ist auch der Classic, den du mitgebracht hast, Galf, oder? Weil jeder von euch soll ja einen Classic mitbringen und es soll ja ein bisschen so ein Album sein, das irgendjemanden irgendwo vielleicht besonders berührt hat, immer eine Geschichte dazu hat, irgendetwas. Und ich glaube, deinen hatten wir noch nicht bisher.
Das würde mich wundern. Obwohl es so ein essentielles Album ist für die Deutschrap-Geschichte, meiner Meinung nach. Und bestimmt auch der Meinung vieler anderer. Soll ich jetzt sagen? Oder
das war die Überleitung zu deinem Monolog über deinen Classic. Jetzt.
Mein Classic, den ich heute mitgebracht habe, ist das Album von Main Concept, Plan 58. Erscheinungsjahr bin ich gar nicht mehr sicher, aber es müsste um die 2000er-Wende gewesen sein.
Genau 2000.
Genau 2000. Das heißt, ich war ganze 11 Jahre alt, als mir das ein, wie ich ihn jetzt retrospektiv nennen würde, Gangster-Rapper aus Rottweil, meiner Heimatstadt, in die Hand gedrückt hat, nachdem er gehört hat, wie ich, dass ich hier freestyle gerne. Und das Konzept dieses Albums ist, dass es reine Freestyle ist. Es sind verschiedene Freestyle-Aufnahmen aus dem Studio von eben David Papo, David 58P und Zusammenschnitte auch von Live-Konzerten und sind auch illustre Gäste dabei, die Blumentopf-Leute. Es gibt ein bisschen mit Sammy, ich glaube live in Dortmund und so. Und für mein damaliges, kleines, aber schon angefixtes Rap-Gehirn war das wie, das muss man sich vorstellen, als hätte man mich gerade zum ersten Mal an die Matrix angeschlossen, wie bei Neo, und dann ein neues Programm draufgeladen oder eben ein neues System installiert. Weil davor hatte ich keine Ahnung, dass das möglich ist, so zu improvisieren. Ja? Da wurde meine Festplatte erstmal formatiert und dann komplett neu aufgespielt. Und ich bin jetzt eben drauf gekommen, das zum Thema zu machen, weil ich eben vorletzte Wochenende bei einer Release-Party in München war von DJ Albert. Und da P auch da war und wir zusammen gefreestylt haben. Und ich immer, wenn ich ihn treffe, sehr emotional werde. So, und ihm das auch jedes Mal, er erinnert sich nie, sagt er, aber ich bin mir fast sicher, dass ich ihm jedes Mal die Story drücken muss, wie das mein Leben verändert hat. Und genau, also einfach zu der Zeit, glaube ich, sowieso noch viel absurder, ein offizielles Album rauszubringen, was nur aus Freestyles besteht. Und nochmal kurz, derjenige, der mir das in die Hand gedrückt hat, war meiner Meinung nach gefühlt am weitesten davon entfernt, so ein Vokabular beim Rap zu benutzen wie David P. oder eben so eine Kategorie von Rap zu hören, aber alle waren beeindruckt davon, wie gut die Freestyles sind. Und ich glaube, deswegen hat das flächendeckend geprägt, oder, Nico? Dass du wahrscheinlich zu der Zeit noch besser wahrnehmen genommen als ich, weil ich kannte nichts, außer was ich halt in Rottweil gefunden habe. Ich war noch nie draußen. Ich war 11 oder 12. Ja.
Tja, ich kann wahnsinnig gerne jetzt anfangen, von früher zu erzählen. Es ist in sich einfach einzigartig. Und das Schöne daran ist, alles hat im Kern einen Typen, der heute Arzt ist, der halt aussieht wie der unscheinbare ältere Herr, der am Rand steht und früher auch schon mit seiner kleinen Brille und seiner handelsüblichen Cap auch wie der liebe kleine Junge, der an der Seite stand und den man sonst nicht in dem Rap-Kosmos wahrscheinlich so als den krassen Typen wahrnehmen würde, auch wie vielleicht damals schon andere Rampensäuren irgendwie gegeben hat. Aber er ist eine der größten und wichtigsten Persönlichkeiten dieser 90er Jahre und prägend für wirklich jeden anderen Superstar, den du aus dieser Zeit hergeholt hast. Denn Anfang der 90er in München mit Main Concept quasi schon, als noch nicht viel gab, schon da war, weil er auch ein Tick älter war natürlich, aber diese Stadt auf die Karte gebracht hat, die es seitdem immer wieder schwer hat, auf Karten zu kommen. Damals schon politisch, gesellschaftlich gewesen, aber mit eben dieser unheimlichen liebevollen Art, nenne ich es mal ein kleines bisschen. Und ganz nebenbei einfach der krasseste Freestyler des Landes gewesen ist. Und da jetzt kommt der Punkt, an dem es für mich schwierig wird. Also ich kann mich nicht daran erinnern, irgendjemanden dieser Form nochmal wieder getroffen zu haben. Der Blumentopf hat es immer wieder versucht. Sammy Deluxe ist auch ein sehr guter so. Und die haben sich auch alle immer wieder mit ihm gemessen. Aber es gibt einfach keinen schlaueren und besseren Freestyler als David P. Prove me wrong da draußen, ne? Wenn ihr mir sagt, ja, wir hatten in den 2010ern, der war viel, viel krasser und sowas alles. Weiß ich nicht. Und die Tatsache, dass du 2000 dich als Main Concept hinstellst, sagst, machen wir ein Album, machen wir ein reines Freestyle-Album, hauen das als Platte raus und überzeugen ja offensichtlich auch irgendwelche Verantwortlichen auf irgendwelchen Label-Etagen davon, dass das eine mega Idee ist, einfach mal ein Freestyle-Album zu veröffentlichen, zeigt, glaube ich, auch den Stellenwert. Ne? Am Ende über 58 Beats selber rausgekommen, aber den Mut zu haben und es zu verkaufen, damit auch auf Live-Tour zu gehen, ne? Aber du hast halt nicht gehört, logischerweise konntest du nicht nochmal hören, was es da gab. Das ist alles unheimlich stimmig und rund. Und ich bin, also ich habe mir es eben bei nochmal ein bisschen durchgeskippt gerade. Ich finde, diese 58-Analyse ist nach wie vor.
Ja, für mich, gut. Alles
das,
aus.
Das ist Masterpiece. Und ist ich suche mal ein bisschen nach Songs. Hört euch die Sessions darauf an, das ist alles cool, das macht doch Spaß. Da kannst du dich auch dran reiben, dass das 20 Jahre alt ist und der eine oder andere Freestyler halt ein bisschen klingt wie 2000, nicht wie 2020 und so.
Ja, klar.
In der Wort. Aber fuck it, Alter, hör dir diese 58-Analysis an. Beide Parts. Die Herleitung, um auf die Zahl 58 zu kommen, per Freestyle. Unfickbar.
Mathematik noch, genau.
Ja, genau. Unfickbar. Total. Also Janneke, ich weiß nicht, du nickst gerade, du hörst es vielleicht gerade, hörst es gerade im Hintergrund, oder?
Ja, ich habe jetzt gerade mal ein bisschen reingehört, weil ich muss mich outen, ich kenn's nicht, noch nie gehört
vorher. Alles gut, alles gut.
Dann glaube ich auch noch ein, zwei Tracks drauf.
Aber vielleicht habe ich dann ja jetzt mal jetzt nachträglich meinen Matrix-Moment, wenn ich mir das dann gleich in Ruhe anhöre, dass ich dann wie neu geboren.
Woher sollte man es auch sonst hören, ne? Also ganz ehrlich, es gibt, wenn du nicht selber in dieser Bubble bist und Fan von David P. bist oder Main Concept, kriegst du es nicht mit. Aber wir sorgen dafür, dass ihr es hören könnt. Alexa, du hast auch einen Classic mitgebracht und ich muss immer aufpassen, wie ich das sage, weil immer meine Geräte hier anspringen übrigens. Das ist eines großen Herstellers, die dann mit mir reden wollen, genau wie jetzt. Vielen Dank. Erzähl mal bitte von deinem. So.
Ja, ich fand's super schwierig. Ich habe vorhin auch schon mit Janik kurz gesprochen. Das ist echt so immer so die Qual der Wahl. Und ich habe mich für Liz bleibe echt, das ist ihr erstes Album gewesen, also ja erstes, was quasi kommerziell veröffentlicht worden ist, ausgewählt. Ist jetzt nicht so alt. Ich glaube 2021 kam es raus. War für mich damals, also ich habe sie irgendwie entdeckt, auch Instagram, irgendjemand hat irgendwas geteilt. Und ich war erstmal so, okay, krass, was geht hier ab? So, also, was passiert hier gerade? Und ich habe das, glaube ich, hoch und runter wochenlang gehört, weil einfach diese Energie, die sie darüber gebracht hat, gab es zu dem Zeitpunkt so nicht als Female Act. So, dieses harte Straße. Und sie ist halt ja wirklich auch eine krasse Künstlerin, weil wenn man jetzt so zum Vergleich auch ihr aktuelles Album anhört, was ja viel ruhiger ist, was auch emotionaler ganz anders dasteht, lyrisch auch, ja, fand ich das einfach mega krass und habe mich deswegen auch einfach dafür entschieden. Ja, genau.
Starkes Release.
Ja,
finde ich auch.
Also
richtig.
Alles, was irgendwie ihr Output ist, überkrass. So. Und wenn man auch sich so auch Interviews oder so mit ihr anschaut oder auch mit ihr so persönlich spricht, sie ist halt wirklich genau die Person. Also einfach 100% echt.
Das 100%,
ist einfach richtig krass.
Ich weiß auch damals, als das rausgekommen ist, ich war so ein bisschen late to the party. So, da haben schon echt viele Leute über Liz gesprochen und Liz gehört, bevor ich das erste Mal in das Album reingehört habe. Aber dann auch sofort gefeiert. Finde es auch bis heute, wenn man jetzt die anderen beiden Alben so als vergleichen sie ihr stärkstes Release, gefällt mir mit Abstand am besten. Liz ist es, wäre so mein Track, den finde ich richtig gut. Ja, und was du sagst, die persönlich auch.
Ja.
So, 10 von 10, echt super sympathisch. Sehr coole Frau auf jeden Fall, ja.
Welcher Song wär's bei dir?
Bei mir?
Ja.
Boah, Liz ist natürlich auch ein Favorite, weil der einfach auch live super krass ist. Also ich bin auch immer so eine Person, wenn ich dann Alben oder Mucke höre und dann auch das live nochmal miterlebe und diese Gänsehautmomente, das ist einfach krass.
Ja, finde ich gut. Ehrlicherweise bei mir auch. Ich hab die große Faszination an ihr auch sofort verstanden, denn da kommt jemand aus Frankfurt und ist weiblich und nicht männlich und transportiert das gleiche Gefühl, das die männlichen Kollegen da transportieren, aus einer Selbstverständlichkeit heraus. Das hat mich ziemlich beeindruckt. So, ich fand den Schritt nach Berlin falsch. Ich fand den Weg in die zu nah an die Industrie gefährlich für das, was sie im Kern ist.
Und ja, hat sie ja auch selber, glaube ich, gut gemerkt, dass das nicht, also hat sie auch in vielen Interviews gesagt, dass das nicht unbedingt vielleicht der schlauste Move von ihr war, aber gut, weiß man ja vorher auch nicht so, ne?
Ja, und das ist aber ein herrliches Beispiel, auch ehrlicherweise, wo wir heute schon ein bisschen drüber gesprochen haben, in welchen Zwängen du steckst, die Industrie, was sind die Zahlen, was treibt dich irgendwo hin und wer sorgt dafür, dass du einen Weg gehst? Und da, wenn man jung ist, die richtigen Kompass zu behalten, ist halt nicht ganz ohne. Aber ich glaube, sie besinnt sich gerade wieder darauf, auf das, wo sie herkommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, das tut ihr gut. So. Und ich habe da wahnsinnig viel Bock drauf, halte unheimlich viel von ihr, eben wegen dieser authentischen Note, die das Ganze hat. Und ich glaube, da wird noch viel Spannendes kommen. Dazu ist sie noch zu jung. Wichtig ist, dass der Hunger bleibt.
Hunger bleibt. Auf jeden Fall.
Hat die eigentlich Tapefabrik-Vergangenheit?
Ja.
Letztes Jahr? Vorletztes Jahr?
Vorletztes Jahr.
Vorletztes Jahr, ne?
Vorletztes Jahr, genau. Auch mit Josie. Josie hat auch da gespielt.
Wird das heute noch funktionieren mit der Musik, die sie macht?
Bei Liz?
Ja?
Ja, safe. Also ich bin jetzt auch mal auf die Tour gespannt. Aber safe, das funktioniert auf jeden Fall.
Vielleicht kommt sie dann nächstes Jahr wieder.
Ja.
Ja? Naja, wie gesagt, schöner Klassik, ich finde das auf jeden Fall sehr stimmig, ist sehr, sehr spannend zu sehen, wie sie sich als Künstlerin quasi mit dieser Frankfurter Fahne im Hintergrund positionieren wird, denn die darf sie nicht vergessen und die darf sie auch nicht verlieren, wenn sie Liz sein will.
Auf jeden, ja.
Darf nicht zu einer Berlinerin werden.
Ich glaube, sie ist auch wieder zurückgezogen.
Ja, genau.
Glaub, sie ist
genau,
wieder in Frankfurt. Genau. Ja, auf jeden Fall.
Berliner werden die Jungs auch nicht, die unser Classic sind. Da bin ich mir ehrlicherweise ziemlich sicher.
Ich glaube auch. Ich glaube auch. Da mehr Anti-Berlin geht ja fast gar nicht. Genau. Hass und Boden, der Stoff, aus dem die Regenschirme sind, vom 27.03.2009, wird also 15 Jahre alt, das Album.
Das ist krass, 15 Jahre schon, alter Schwede.
Ja, und was kriegt man auf dem Album? Man kriegt Kritik an der Szene, Punchlines, Gesellschaftskritik, also genau das, was man irgendwie ja heute noch kennt und irgendwie erwartet. Es sind jazzige Loops drauf, sehr dreckige Drums, alles so ein bisschen Golden Era angelehnt und ja, durch und durch irgendwie so konsequente Anti-Haltung. Also ja, auch bis heute ja irgendwie ganz bewusst nicht aus diesem Untergrund raus wollen und das eigene Ding durchziehen. Und es klingt einfach sehr, sehr stabil und ist Rap-Rap, würde ich sagen. Also auf jeden Fall ein definitiver Klassiker.
Rap-Rap.
Das ist das Genre.
Rap-Rap. Ja, definitiv. Ich finde es faszinierend. Ich habe jetzt gerade vor kurzem von Retrogott den Song mit Heliocopter wieder gehört. Ich mag, wie da Stäbchen übergeben werden, so wie man aber auch da verbunden bleibt und wie der Sound und die Ästhetik und auch die Haltung und die komplette Herangehensweise sich, also natürlich in bestimmten Inhaltspunkten verändert hat, das muss man ja auch sagen, ne? Dieses Album hat auf jeden Fall textlich weniger Fallen und Baustellen als der Vorgänger, für den Hass und Hoden ja geliebt wurden und der ja auch, glaube ich, nicht auf Streamingdiensten zur Verfügung steht, wo sie sich ja heute auch von ein paar Texten distanzieren, was auf diesem hier dann ja schon gar nicht mehr der Fall ist. Und normalerweise ja auch immer ein alljährlicher Gast auf dem Festival unseres Vertrauens hier sein sollte. Ich glaube, Hulk Hogan ist da. Ich weiß nicht,
Hoden ist dabei, ja.
Retrogott nicht, ne?
Offiziell nicht, ne?
Nee, der ist zu teuer, ne? Der ist abgehoben, das alle sagen das. Nee, aber ich mag es einfach als Gesamtwerk und bin ich liebe auch, und das kann ich aus journalistischer Ebene halt auch nochmal belustigen, das teilweise erklären, habe ja natürlich sehr viel Wertschätzung für die Jungs und alles, was die machen. Und ich habe in meinem Leben aber auch mal so ein paar Interviews geführt, immer mal so kleinere Sachen. Und es ist eine der undankbarsten Aufgaben gewesen, mit Retro-Gott versuchen, ein Interview zu führen. Und ich habe irgendwann gemerkt...
zu dem Zeitpunkt auf
jeden Fall. Ja, genau. So das war auch alles in dieser Phase. Und ich habe gedacht, dann lasse ich es einfach irgendwie sein. Dann ist das... Wertschätzung, das habe ich ja jetzt genug klar gemacht, aber müssen nicht viel reden, machen Mucke. Und das finde ich ehrlicherweise dann bis heute auch sehr sympathisch daran. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Total. Also, Yannick hat ja vorhin kurz, bevor es losging, gesagt, wir haben Hass und Hohn, und dann habe ich gesagt, jetzt schämst du dich. Und dann hat er gefragt,
da stand ich auf dem Schlauch. Da stand ich kurz richtig auf dem Schlauch, ja.
Und, ja, siehst du.
Und ich war so, ja, was? Nicht den? Nee, Stoff aus dem Gericht. Ah, okay, Nummer zwei. Ja, okay. Jetzt schämst du dich, war ja, das war vielleicht noch, also bei mir persönlich auch nochmal, wie sagt man, mind-altering. Also, als das rauskam, meine Güte. Und da wären wir auch schon wieder beim Hip-Hop-Camp. Werde ich nie vergessen. Da hast du einen Hoden auf dem Hip-Hop-Camp vor 300 Leuten, Mainstage, mittags um 14 Uhr.
Ja, und
aber
das
die Leute, aber die Leute, die da waren, ey, die haben diese Szene, also das war, wir haben das zurück nach Deutschland getragen, weil in Deutschland haben die nicht so groß gespielt. Und danach, also war alles, weil ich habe die auch, also jetzt schimpfst und dann, der Stoff aus dem Geringstuhl, das war dann wie, da wusste ich, das hat sich angefühlt, als hätten wir jetzt Gangster in Deutschland. Wir haben Ultimate Classic Album gedroppt, alles verändert und dann direkt nachgelebt. Und ich war so, oh mein Gott, egal was jetzt kommt, ab jetzt ist alles gut für immer. Und so ist es ja auch. Und natürlich muss er kurz sich distanzieren, also der Retro-Grosch von Sachen, die er mit 16 geschrieben hat. Aber man hat ja schon beim ersten Album gemerkt, wie intelligent und was für ein Intellekt in diesem Geist steckt. Und das ist ja das, was er uns geschenkt hat. Das mit schönem deutschen Anti-Allmann-Style zu verbinden, so funky gleichzeitig zu sein. Aber eben, was er gesagt hat, wie gesagt, also die Frage, die ich heute gestellt habe mit dem Geruch, die hätte der Kurt wahrscheinlich nochmal anders gestellt. Ja, absolut Classic, absolut. Du warst auch da.
Ja, ich war auch da, deswegen habe ich so gefragt, ich suche gerade nebenbei, weil ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo es diese lyrischen Probleme, also die textlichen Probleme gehen, aber ich finde einen Song wie Hurensonologie von Jetzt schämst du dich, ist einfach, brauch einfach, das ist das, was Deutschland gebraucht hat, gerade zu der Zeit,
wo rausgekommen ist. Ja, halt über schwul gesagt damals.
Ja,
ne?
Genau.
Das kann man halt jetzt heutzutage schlecht in die Öffentlichkeit, genau.
Ich glaube auch, guter Einstieg für euch, die ihr keine Ahnung davon habt, aber die ihr Freunde der Tapefabrik seid, dann werdet ihr auch Hass und Hoden kennen, aber trotzdem, wenn ihr es nicht und ihr zu jung, was auch immer, hört bitte unseren Classic an diese Woche.
Auf jeden Fall.
Ich finde ehrlicherweise, dass der Stoff, aus dem die Regenschirme sind, ist unheimlich wichtig. Und wenn ihr dann aber deep genug drin seid und mal mutig genug seid, dann geht ihr noch zu YouTube und hört euch Jetzt schämst du dich an, denn da sind die zwei, drei Dinger drauf, die quasi dazu geführt haben, dass sie in Tschechien vor einer Horde Polen und Tschechen
und
quasi
wir waren wie die heiligen drei Könige vor der Grippe, also wir waren so, oh mein Gott, der Retro-Gott, was ist das?
Ja, hat sehr viel Spaß gemacht, fühle ich 100%. Schöner Classic heute, Yannick, gut ausgewählt, danke dafür.
Ja, Dankeschön. Vielen Dank, Leute.
Wir haben natürlich auch noch unsere Playlist Thank Backspin It's Friday. Und da wir ja, wie besprochen, ein paar Tage vor auch der Playlist hier aufzeichnen, es ist jetzt Yannicks Aufgabe, unsere beiden Top 3 kurz zu erzählen. Das macht er jetzt.
Nachdem ich ja am Anfang der Folge versucht habe, so zu tun, als würden wir in einer Live-Aufzeichnung sitzen, hat Nico mich ja direkt auflaufen lassen und geleakt, dass wir die Folge hier vorproduzieren. Deswegen an dieser Stelle unsere Songs der Woche nachgereicht, die ja zum Zeitpunkt der Aufzeichnung einfach noch gar nicht erschienen waren. Wie immer findet ihr alle Songs, die wir ausgewählt haben, in unserer Playlist Thank Backspin It's Friday. Und ich würde jetzt einfach mal mit Nikos drei Releases loslegen. Und den Start macht da Chapo 102 mit Schiedwetter und Korn, der eine wunderschöne Liebeserklärung an seine Heimatstadt Hamburg liefert, kommt dazu mit sehr coolem Musikvideo. Da wird auf jeden Fall das Heimatherz bei Nico getriggert. Weiter geht's mit Ulysse und Lugatti und ihrem Kurani Freestyle. Das ist die nächste Single aus Ulysses kommendem Album, was in ungefähr 2 Wochen erscheint. Und hier kann ich mir auch ganz genau vorstellen, warum Nico den Song gepickt hat. Seine Liebe zum Fußball und dem ehemaligen Stürmer Kevin Kurani. Und letzter Song, den er sich ausgesucht hat, auch aus Hamburg, Kadir K. mit 2x16 Bars. Ein richtig Kopfnicker, Boom-Bap-Ding. Und auch da wissen wir ja, dass das Nikos Geschmack trifft. Sowas hat er sich ja schon öfter ausgesucht. Das waren seine 3 Songs der Woche. Ich mache direkt weiter mit meinen Picks. Los geht es da ebenfalls aus Hamburg mit den Jungs von Most Wanted, Vato, Hink, Rotinus, Speeder Plan und ihrem Song Pink Panther. Soundtechnisch auch Boom-Bap, Kopfnicker. Wer die Jungs nicht auf dem Schirm hat, sollte die unbedingt mal abchecken. Ich habe sie letztens live gesehen. Sehr geile Performance, sehr stark, gefällt mir richtig gut. Und weiter geht's mit meinem 2. Song, ebenfalls aus Hamburg. Sound deutlich mehr Straße, Kaiser Natron mit Kein Problem. Das ist Straße, das klingt real, das klingt echt, aber finde ich sehr, sehr spannend. Diese Hood-Reporter-Geschichten mag ich immer gerne. Deswegen diese Woche in meiner Auswahl. Und der letzte Song, Beton, Steine, Scherben, von Teute Records, die ja auch ein Crew-Album für den April angekündigt haben. Auf dem Song sind Lucky und Sechser zu hören. Und es geht um Berlin, um die Gentrifizierung in Berlin, beziehungsweise deren Kampf dagegen. Die Jungs sind ja öfter bekannt dafür, als Aktivisten aufzutreten. Das tun sie auch diese Woche wieder mit ihrem Song. Und deswegen, ja, in meiner Liste gelandet. Das waren unsere Releases der Woche. Jetzt geht's hier weiter mit der normalen Folge. Ich bin raus. Ciao.
Und dann sind wir eigentlich auch schon fast am Ende von dieser wunderbaren Folge heute, denn es bleibt vielleicht auch nur noch der Ausblick auf dieses Festival und die natürlich dann auch wichtige Frage, gibt's noch Tickets?
Ja, unbedingt, kauft Tickets, kommt rum, es wird richtig geil.
Ja.
Ja.
Und was würdest du sagen, was ist dein persönliches Highlight dieses Jahr im Rahmen der Tapefabrik, was nicht in vorderster Linie scheint? Worauf freust du dich ganz persönlich am meisten, was man vielleicht auch nicht auf einem Flyer lesen kann?
Das ist super schwierig, weil ich ja an dem Tag selber bin ich so unter Strom, weil ich die ganze Zeit nur rumrenne und alles versuche, dass alles super funktioniert. Und es ist tatsächlich echt immer der schönste Moment, wenn man, so blöd wie das klingt, wenn das Festival vorbei ist und man einfach weiß, man hat was richtig Geiles geschaffen und alles hat sich gelohnt und jeder ist happy, alles hat super funktioniert. Und dann, das ist eigentlich immer so das schönste Gefühl tatsächlich, weil ich selbst habe an dem Tag gar nicht so viel Zeit, mir dann immer anzuschauen. Und deswegen ist eigentlich so immer meistens so dieser Stein, der dann auch von allem so abfällt, ne, so, okay, geil, wir haben es wieder geschafft, es ist wieder was richtig Geiles geworden, das ist so für mich persönlich immer so das Highlight.
Ja, aber auch nachvollziehbar. Geil für dich?
Mir geht's tatsächlich ähnlich. Ich werde mir vermutlich das Jahr drauf mal wieder versuchen,
ein bisschen okay, mehr Absage, Zeit Absage Moderation, Mainstage, Galf hier live.
Wir lassen dich nicht gehen, Galf.
Nein,
Pech gehabt.
Das nicht, aber krass, ja, das ist vielleicht schon.
Galf trennt sich von Tapefabrik.
Wen juckt's?
Ja.
Who cares? Also worauf ich mich wieder freue, was letztes Jahr unglaublich magic war und auch zu dem Zeitpunkt einmalig und ja, jetzt steht zwar auf Flyer, deswegen kein Geheimtipp, aber ich weiß auch nicht alles, was im Hintergrund abläuft, aber ist, dass der Figo mit der Crackpack Family wieder am Start ist. Ich kenne jeden einzelnen von den Jungs, sind alles brutale MCs und das war ja letztes Jahr mal kurz ein Statement, wo diese, ja, das ist nämlich so ein bisschen the story of my life. Ich komme aus diesem Underground-Ding und es gibt so viel krasse Rapper. Und ich kenne sie alle und ich bin auch mit vielen von denen cool und habe Tracks und bin mit denen befreundet, aber nicht jeder kann das so sehen wie ich. Ne? Und da hat sich jeder sehen dürfen und darauf freue ich mich riesig. Und gerade weil Peepop dieser krasse Connector ist, der alle zusammenbringt und da an dem Ort, wo alle zusammenkommen, dann die zusammenbringt und ihnen eine Plattform gibt, das wird wahrscheinlich mein persönliches Highlight werden. Ich habe auch Morlock schon im 2 Jahre oder so nicht mal live gesehen und er ist ja mein großer Mentor, sage ich mal, seit er mich da auf die Eiserne Besen-Tour damals mitgenommen hat und mir auch einen Startschuss gegeben hat in der Szene. Und ist ja unglaublich, was bei ihm in den letzten 2 Jahren abgegangen ist, das merklich noch mal vergrößert hat, freue ich mich auch schon richtig drauf, die neue Platte dann live zu sehen, ja. Definitiv.
Dieser Freitag letztes Jahr, der hat es mir echt angetan, denn an einer gewissen Stelle tut mir die gewisse Ignoranz, die ich jetzt an den Tag lege, im Vorfeld leid, aber ich habe halt schon das ein oder andere gesehen und miterlebt. Und deswegen sind auch so Festivals und Konzerte jetzt nicht das, wo ich besonders emotional werde, ehrlicherweise. Entschuldigung da draußen. Aber dieser Freitagabend mit dem Drumherum und der Energie auf der Bühne, vor der Bühne, in dem ja auch kleineren Rahmen, muss man ehrlich sagen, hat so viel Eindruck bei hinterlassen, dass ich hoffe, dass er dieses Jahr einen größeren Rahmen hat. Er selber mit dem, was er da macht, einfach nur Props und Liebe für Figrup, für diesen unheimlichen, passionierten Hustle, Jahr für Jahr, Tag für Tag. Gilt auch immer wieder, ne, wenn er was hat, wenn er anruft, dann sind wir am Start. Das ist keine Frage. Und das ist die kurze Frage, es passiert ja Freitag was.
Freitag,
ne?
Passiert auch wieder was, ja.
Ist aber noch nicht announced. Ne?
Nein.
Das heißt, ich muss jetzt die Fresse halten, ne?
Ja, ja.
So viele Geheimnisse in dieser Folge.
Ja.
Ist aber nicht der Secret Act, ne?
Spannungsbogen, wie gesagt, immer schön, alles.
Ist aber nicht der Secret Act. Ist das der Secret Act?
Nee.
Ist nicht der Secret Act.
Das ist nicht der Secret Act.
Aber der Freitag, und ich weiß, was da passieren wird. Ich glaube, das wird, und ich glaube, mein Highlight wird sein, ich bin ja dann auch wieder, ja, mich wieder denken, ich hätte mir so einen schönen Platz irgendwo so an neben der Bühne suchen, mich da hinsetzen und mir dieses Treiben genüsslich genießen. Weil ich glaube, das ist das, was ich am meisten daran mag. Ganz persönlich, mir geht es gar nicht um Konzerte, Auftritte und so. Ja, wunderbar, liebe Grüße, Künstler, kein Respekt, nicht respektlos, ich weiß. Aber davon habe ich schon viel in meinem Leben erlebt. Was ich brauche, ist Energie. Was ich brauche, ist so ein Gefühl aus einer Stimmung, die in einem Raum entsteht. Und das habe ich an diesem Freitag da erlebt und das mit Figrup. Und ich würde euch dringend raten, Leute, kommt am Freitag, kommt da hin und läutet das Ganze ein, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass da eine ähnliche Energie entstehen wird.
Auf jeden Fall. Ich bin auch schon sehr gespannt.
Genug Promo gemacht, Yannick? Ist okay?
Ist okay. Ich glaube, die Leute wissen, was da jetzt passieren wird. 7., 8. Juni.
Kommt zur Tapefabrik. Wir werden sicherlich vorher nochmal sprechen, ne? Aber das entscheidet Janik, kann ich nichts zu sagen. Weiß nicht, wenn dann nochmal was ist, muss dann mit Janik besprochen werden. Ich quatsch hier nur rum und sage danke, dass ihr beiden da wart. Wir freuen uns auf die Zeit vor Ort mit euch. Und ihr da draußen, ne? Wenn ihr nicht da seid, wenn ihr nicht dabei seid, seid ihr selber schuld.
So sieht's nämlich aus.
Vielen Dank für die Einladung. Wir sehen uns auf der Tapefabrik, Leute. Vielen Dank.
Tschüss. Bis nächste Woche beim nächsten Mal Stammtisch.
Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Ist auf dem Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch. Stammtischphase. Denn heute dreschen sie noch Stammtischparolen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin.